Wie man in der Einladung sehen konnte, ist das Thema des jetzigen Vortrags das Wort Gottes und der Heilige Geist. Und es soll einfach aus dem Hintergrund des Oberthemas dieser Konferenz, zu dem wir auch einiges auch gerade Geschichtliches, Hintergründliches gehört haben, nun anhand der Schrift herausgestellt werden, in welchem Verhältnis Gottes Wort und der Heilige Geist zueinander stehen und welche Bedeutung dies auch für das Reden und Wirken des Geistes heute in unserem Leben hat. Die Frage nach dem Verhältnis des Wortes Gottes zum Heiligen Geist hat mich schon lange beschäftigt. Ich fragte mich als freikirchlich geprägter Christ, wie ich im Heiligen Geist zu leben und zu wandeln habe. Denn diese Aufforderung, die las ich nicht nur in der Schrift, sondern sie wurde mir auch immer wieder durch Predigten, Bücher und im Gespräch nahegebracht. Aber ich spürte nichts von der Kraft des Heiligen Geistes und konnte daher auch nicht in ihm wandeln, da er für mich einfach nicht greifbar gewesen ist. Ich verstand unter der Gabe und der Gegenwart des Geistes eine nicht näher zu bestimmende Innewohnung eines immateriellen Geistwesens in mir. So wurde das auch immer wieder mir nahegebracht. Und dies führte dann, weil ich eben davon nichts spürte, das führte mich dann eben nach der Suche durch religiöse Übungen, durch Bibellesen, missionarischen Aktivitäten, Heiligungsimperativen, intensives Gebet und alles, was man da so machen kann, durch welche ich den Heiligen Geist und seine Kraft irgendwie versuchte, in oder an mir zu aktivieren oder zu erleben. Und dahinter stand eben das Verständnis, dass der Geist neben der Bibel in mir irgendwie substanzhaft mystisch wirken würde oder eben zu wirken habe. Dass ich von ihm Kraft, Führung, innere Stimmen oder Eindrücke von ihm bekommen müsste. Ich möchte das mal durch ein Zitat von Bill Hybels umschreiben, wie dieses Verständnis aussieht. Und in seinem Buch Aufbruch zur Stille sagte, ich zitiere, seit Pfingsten tragen alle Gläubige ein mächtiges Zeichen der Gegenwart Gottes in sich. In dem Moment, in dem sie sich Christus anvertrauen und sein Eigentum werden, reinigt Gott sie von ihrer Sünde und füllt sie gleichzeitig mit seinem Heiligen Geist. Dieser ihnen innewohnende Geist Gottes beginnt, ihrem eigenen Geist einen pausenlosen Funkspruch zu senden, der die Gegenwart Gottes in ihrem Leben darstellt. Im Laufe der Zeit wird ihnen langsam klar werden, dass sie nie allein sind. Gottes Gegenwart ist real. Sie können sie spüren. Sie ist mit ihnen, egal wohin sie gehen. Wenn sie sich darin üben, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen, werden sie den ganzen Tag lang seine Funksprüche auffangen, wird der Herr mit ihnen reden. Und immer wieder solche Aussagen, die man hört in Predigten, in Büchern, haben veranlassen natürlich viele Gläubige eben das auch zu suchen und sind nicht selten frustriert, so wie auch ich, der ich mich dann sozusagen auch theologisch da auf die Suche machte. Es wird immer wieder richtig betont, dass der Heilige Geist eine Person der Dreieinigkeit ist. Und das ist auch richtig. Aber die Frage nach dem Wie, nach der Art und Weise seines Wirkens, diese Frage wird oft nicht näher bestimmt, nicht näher diskutiert. Aussagen wie, öffne dich dem Heiligen Geist, damit du ihn und sein Wirken erlebst, sind nicht nur nicht in der Bibel zu finden, sondern eben auch oft nicht praktikabel. Die Innewohnung und die Wirkung des Heiligen Geistes am Gläubigen sind eigentlich einfache und für jeden Christen selbstverständliche geistliche Wahrheiten. Jeder, der die Bibel aufmerksam liest, wird immer wieder über solche Themen etwas finden. Aber fängt man an zu fragen, wo wohnt denn der Heilige Geist in uns? Wie wohnt der Heilige Geist in uns? Wie wirkt der Heilige Geist in uns? Beziehungsweise, wie können wir uns für das Wirken des Heiligen Geistes öffnen oder im Geist wandeln? Dann bekommt man entweder betroffenes Schweigen oder eine Anleitung zu irgendwelchen religiösen Übungen als Antwort. Eben irgendwie stille Zeit machen, mehr beten oder andere Sachen. Und viele Christen, und das betrifft auch die theologische Forschung, reden zwar viel von diesen geistlichen Dingen wie Innewohnung und das Reden und Wirken des Geistes und diese Imperative im Geist zu wandeln und so weiter, aber sprechen kaum oder nie darüber, wie, auf welche Art und Weise der Heilige Geist diese Dinge wirkt. Diese Überlegungen führten mich dazu, mich eben näher mit dem Zusammenhang von Wort und Geist zu beschäftigen. Ich komme jetzt zu dem Teil, das Wort Gottes und der Heilige Geist. Ein biblischer Überblick darüber. Gott selber bezeichnet sich als das ewige Wort. Und auch Christus beansprucht für sich diesen Titel als das fleischgewordene Wort Gottes. Das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1. Gott kommt in Christus als Wort, mit dem Wort, welches Geist und Leben ist, lesen wir in Johannes 6, Vers 63. Gott sendet sein Wort aus wie eine Person. Und dieses führt genau das aus, wozu er es gesandt hat. So lesen wir in Jesaja 55, Vers 10 folgende Verse. Er sendet sein Wort und schenkt dadurch Rettung und Heil und tut machtvolle Dinge. Sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, brennend und verzehrend wie ein Feuer, lesen wir in Jeremia 23, Vers 29. Und daher ist es ratsam, auf dieses Wort zu achten und davor zu zittern, wie wir beim Propheten Jesaja, Kapitel 66, Vers 2 lesen. Er gibt Kraft und Stärke und richtet den Menschen auf durch sein Wort. Wer den Psalm 119 liest, der kann davon etwas lesen. Und wir lesen an vielen Stellen in der Heiligen Schrift von einer Ineinsetzung Gottes bzw. des Geistes mit seinem Wort. Gottes Wort spricht. Wir lesen davon in Römer 9, Vers 15 und Vers 17, wo es heißt, die Schrift sagt zum Pharao. Wir wissen natürlich, dass Gott zum Pharao gesprochen hat. Aber die Formulierung ist, die Schrift sagt zum Pharao. Oder auch in Galater 3, Vers 8 und Vers 30 lesen wir davon, dass die Schrift etwas tut. Dass die Schrift alle eingeschlossen hat unter dem Gesetz und so weiter und so fort. Auch in 1. Petrus 1, Vers 23 heißt es, die Wiedergeburt ist geschehen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch mit Buchstaben, sondern lebendiges Wort Gottes. Gott selbst offenbart sich in diesem Wort und Gott selbst verbindet sich untrennbar mit diesem Wort. Auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 7 und anderen Stellen im Hebräerbrief, wird immer wieder gesagt, wie der Heilige Geist redet. Und dann wird ein Zitat aus dem Alten Testament gebracht, was eben deutlich macht. Es wird kein Unterschied gemacht, ob die Schrift etwas sagt, ob Gott etwas sagt, ob der Heilige Geist etwas sagt. Das wird alles synonym verwendet. Das spielt keine Rolle, es macht keinen Unterschied. Gottes Wort, Gottes Geist, Gott selbst, die sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist kein Unterschied zwischen dem, was Gott sagt oder tut, oder der Heilige Geist sagt oder tut, und was die Schrift sagt oder tut. Beziehungsweise was das Gesetz und die Propheten sagen. Ja, die Schrift wird derweilen auch verherrlicht. Das lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 48 oder 2. Thessalonicher 3, Vers 1, wo die Leute zum Glauben gekommen sind, auch gerade unter dem Thema der Souveränität Gottes, von dem ja schon etwas gesagt worden ist, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, weil Gott sie dazu erwählt hat. Und dann heißt es dort, sie verherrlichten das Wort des Herrn. Sie verherrlichten das Wort des Herrn. Wir wissen natürlich, gerade auch aus Stellen wie Titus 2, Vers 5, dass mit Verherrlichen oder auch umgekehrt mit dem Verlästern des Wortes die gehorsame Annahme oder eben der Ungehorsam gemeint sind. Aber dennoch kommt etwas rüber davon, von dieser Ehrerbietung gegenüber dem Wort Gottes. Viele Leute meinen, dass bibelgebunden konservative Christen nicht Gott, sondern die Schrift anbeten würden, weil sie eben eine solche starke Haltung zur Bibel haben und diese Verbundenheit erkennen. Dieser Vorwurf ist natürlich absurd, denn wir beten kein Buch an, sondern den lebendigen Gott, der sich in der Bibel offenbart. Allerdings sehen wir bereits an diesen bisher genannten Stellen, dass Gott nicht von seinem Wort zu trennen ist. Es gibt keine Gottes, keine Jesustreue ohne Bibeltreue. Damit ist zugleich auch die göttliche Autorität der Heiligen Schrift als Wort Gottes begründet. Durch das Wort Gottes sind wir zum Glauben gekommen und können wir auch nur durch das Wort, das lesen wir in Römer 10 oder auch an anderen Stellen. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 schreibt der Apostel Paulus davon, dass dort diese Thessalonicher das Wort Gottes empfangen haben, durch die Predigt der Apostel, dass sie es auch als solches anerkannt haben, dass die Predigt, die apostolische Lehre, nichts anderes ist wie das Wort Gottes selber und nicht irgendeine Darlegung oder Auslegung von irgendwelchen Wanderpredigern. Auch die Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift hat hier ihre Grundlage. Wenn Gott sich derart mit seinem Wort verbunden hat, ist ein kritischer Angriff der Schrift, egal ob es im großen oder im kleinen Stil geschieht, immer auch gleichzeitig ein Angriff auf Gott selber. Er ist die Wahrheit und sein Wort ist Wahrheit. Auch die Einheit und Klarheit der Schrift ist damit verbunden. Das lesen wir an vielen Stellen, gerade auch zum Beispiel in 5. Mose 29, Vers 28, wo Gott sagt, dass er alles, was die Menschen brauchen, ihnen offenbart hat und einige Dinge ihnen eben nicht offenbart hat. Aber die Dinge, die er offenbart hat, die er uns in der Heiligen Schrift gegeben hat, die sind klar und deutlich zu verstehen. Und dort geht er auch darauf ein und sagt, die sind nicht zu weit, manche haben vielleicht auch gerade diese Ausrede gehabt, das kommt doch von Gott, das muss vielleicht unverständlich sein, das müssen Rätsel sein. Und Gott sagt, nein, das ist nicht fern von dir, dieses Wort, sondern es ist nah bei dir und du kannst es verstehen. Und in Römer 10 greift Paulus das auch für das Evangelium auf. Die Schrift ist klar, Gott hat sich klar ausgedrückt. Und das, was wir nicht verstehen können und nicht verstehen sollen, das hat er uns auch gar nicht offenbart, so sagt es 5. Mose 29, Vers 28 und 29. Und das, was er uns offenbart hat, das sollen wir glauben, das sollen wir nachsprechen. Auch wenn vielleicht das ein oder andere Mal unsere menschliche, aristotische Logik nicht das ergreifen mag. Aber glauben und nachsprechen und verstehen, dürfen wir das trotzdem. Gott hat sich klar ausgedrückt, sodass der Mensch nicht die Ausrede hat, ihn nicht zu verstehen. Auch Stellen wie zum Beispiel Jakobus 3, Vers 1, wo es heißt, werdet nicht viele Lehrer, denn wir straucheln oft. Solche Stellen werden dann oft zitiert. Oder 1. Korinther 13, Vers 8, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Werden dann zitiert, um zu sagen, ja, Moment, die Bibel kann man auch falsch verstehen oder sie ist nicht unbedingt klar. Aber diese Stellen möchten überhaupt nicht das sagen, was oft dort hineingelesen wird. In Jakobus 3, Vers 1, wenn der Jakobus davon spricht, nicht viele Lehrer zu werden, denn wir straucheln oft, geht es im Zusammenhang um den Umgang mit der Zunge. Dass ein Prediger nicht oder ein Lehrer des Wortes Gottes nicht einmal das Wort Gottes predigen kann und dann in der nächsten Minute seinen Bruder verfluchen kann. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass er in seiner Lehre oder in seiner theologischen Ansicht irgendwo strauchelt, im Zusammenhang. Oder auch in 1. Korinther 13, Vers 8, wenn Paulus davon spricht, dass die Erkenntnis Stückwerk ist, dann meint er nicht seine apostolische Lehrautorität. Wer würde denn sagen, denn Paulus bezieht sich da ja ein, er sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, wir erkennen stückweise. Wer würde denn sagen, dass Paulus, das was er zum Beispiel in dem Korintherbrief geschrieben hat oder im Römerbrief, dass man sagen würde, das ist Stückwerkerkenntnis, darüber kann man auch diskutieren oder anderer Meinung sein. Das meint Paulus doch überhaupt nicht an dieser Stelle. Sondern es geht da um ganz bestimmte Gaben, die es damals gab, die geprüft werden mussten. Auch Paulus hat manche Offenbarungen oder Träume, die er gehabt hat, nicht einfach so übernommen, sondern erstmal miteinander beredet und dann haben sie geschlossen, zum Beispiel nach Mazedonien zu reisen. Und wir sehen daran, dass das überhaupt nicht die biblische Lehre meint, dass man irgendwie darüber diskutieren könnte, wie die Bibel und ihre Aussagen gemeint ist. Sonst müsste nämlich Paulus auch seine apostolischen Schriften mit dieser Aussage in Frage gestellt haben. Aber das hatte er sicherlich nicht gemeint. Auch andere Stellen werden immer wieder dafür zitiert, die aber bei genauer Betrachtung die Klarheit der Schrift in keinster Weise untergraben, sondern eben immer nur angeführt werden, weil man eben heute postmodern pluralistisch denken möchte und einfach rechtfertigen möchte, dass man jede Ansicht und alles stehen und tolerieren lassen muss. Gottes regierende Gegenwart besteht im Wort. Das lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 32. Gott regiert seine Gemeinde und führt seine Gemeinde durch sein Wort. Und dazu werden wir nun im Besonderen das Verhältnis von Wort und Geist betrachten. Gott selber ist das Wort, welches in Jesus Fleisch geworden ist. Und nun auch im Geist durch das Wort gegenwärtig und wirkmächtig unter uns ist. Gott und sein Geist sind als Personen der Dreieinigkeit natürlich mehr als das biblische Wort. Gott ist nicht eingebunden hier in diesem Buch. Doch bei der Frage nach dem Wie, nach der Art und Weise seines Wirkens und der Innewohnung des Geistes und andere Dinge, die das Wirken des Geistes im Leben hier auf Erden mit uns Menschen, mit uns Gläubigen bestimmt, ist und bleibt die biblische Antwort allein durch die ganze Heilige Schrift, sola scriptura. Das gilt auch für das Wirken Gottes, für das Wirken des Geistes. Gott offenbart von sich selber einen Wortcharakter, das haben wir schon gesehen im Johannesevangelium Kapitel 1. Er selber ist das Wort und in diesem Wort offenbart er sich und ist
wirksam gegenwärtig. Ich möchte dazu einige Stellen lesen. Zum Beispiel in Bezug auf die Schöpfung. Dort hören wir, und Gott sprach, es werde und es wurde. Gottes Reden setzt diese Welt überhaupt einen Anfang. Durch Jahwes Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Herr durch den Hauch, man kann auch übersetzen durch den Geist seines Mundes. Dort wird Wort und Geist auch in einem Parallelismus in eins gesetzt. Oder in Johannes 1, das hatte ich eben schon betont, das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Unsere gesamte Existenz, nicht nur unser geistliches Leben, sondern unsere ganze Existenz ist im Wort Gottes begründet. Oder im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 1 ab Vers 2, dass er am Ende der Tage zu uns geredet hat im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Auch in Hebräer 11, Vers 3 lesen wir davon, dass wir durch den Glauben verstehen, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Auch in 2. Petrus 3, Vers 15 lesen wir etwas davon. Und das bedeutet auch, dass das Wirken Gottes immer wortstrukturiert ist. Auch die nicht-soteriologischen, also die nicht-heilswirkenden Wirkungen, für das gilt das, sondern eben auch für den Bereich der Schöpfung. Das haben wir in diesen Stellen gelesen. Auch diese geschehen mit dem Wort. Zwar nicht unmittelbar mit dem Biblischen, aber dennoch mit dem Wort Gottes als solches. Der Heilige Geist, Gott selbst, kommt mit bzw. als Wort und bringt Gottes ausgesprochenen Willen zu Stand und Wesen. Ob das jetzt in der Schöpfung ist oder auch in der geistlichen Schöpfung. Gottes Wort kommt und wirkt, was wozu Gottes ausgesendet hat. Wir lesen in Sacharja 7, Vers 12. Und du hattest Geduld mit ihnen viele Jahre und tratest als Zeuge gegen sie auf durch deinen Geist, durch das Wort deiner Propheten. Aber sie hörten ihn nicht. Das war Nehemia 9, Vers 30, Entschuldigung. Dort sehen wir, dass Gottes Geist auch im Alten Testament mit dem Wort gewirkt hat. Der Geist Gottes kam dem Volk entgegen und kam zum Volk Israel durch das Wort. Auch in Sacharja eben 7, Vers 12 lesen wir das. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die Jahwe Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf bei Jahwe Zebaoth. Also auch hier, seinen Geist sandte durch die Propheten. Neben durch das Wort der Propheten. Und noch andere Stellen, wie Sprüche 1, Vers 23, oder aber auch, und das möchte ich auch nochmal zitieren, 2. Timotheus 3, 15 bis 17, wo es heißt, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und auch da sehen wir nicht nur die Inspiration der Schrift begründet, sondern eben auch das, was die Heilige Schrift wirkt und gibt. Kraft, Weisheit und alle Dinge, die wir für unser geistliches Leben brauchen. Es wird deutlich, dass schon das Alte Testament keinen Unterschied zwischen Geist, Weisheit und Wort gemacht hat. Daher wird der Heilige Geist auch oft als Geist der Weisheit bezeichnet. Und damit wird eben auch Weisheit allein aus dem Wort Gottes empfangen. Das lesen wir auch an vielen Stellen im Alten Testament, gerade auch in den Psalmen, dass uns sein Wort Einsicht und Weisheit schenkt. Auch im Neuen Testament wird dieser Zusammenhang von Wort und Geist und Weisheit auch deutlich. Zum Beispiel, wenn man die Evangelien aufschlägt und zum Beispiel Aussagen von Matthäus 8, Vers 16 und Matthäus 12, Vers 28 parallel nimmt. Einfach mal zum Vergleich. Dort heißt es, dass Jesus die Dämonen austreibt durch sein Wort. Und in Matthäus 12 heißt es, dass er die Dämonen austreibt durch seinen oder durch den Heiligen Geist. Das ist kein Unterschied gemacht. ob jetzt einmal das Wort genannt wird oder eben einmal der Geist genannt wird. Oder aber auch Stellen, die über die Wiedergeburt sprechen. Ich möchte dazu einige lesen. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und dieser Begriff Same finden wir im Neuen Testament immer in Analogie zum Wort Gottes. Oder Epheser 5, Vers 26. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. 1. Korinther 4, Vers 15. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Bisher alle Stellen, die über die Wiedergeburt zitiert worden sind, alle hat das Wort Gottes gewirkt. Und jetzt gibt es zwei Stellen in Johannes Kapitel 3 und auch in Titus 3 Vers 5, wo der Heilige Geist in Zusammenhang mit der Wiedergeburt genannt wird. Auch zum Beispiel Galater 3 Vers 2 heißt es, nur will ich von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens, sprich aus dem Wort Gottes. Und in 1. Korinther 1, Vers 18 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das lesen wir auch in Römer 1, Vers 16, dass das Evangelium, das Wort Gottes, die Kraft Gottes ist, oder Hebräer 4, Vers 12, wo das Wort Gottes als lebendig und wirksam beschrieben wird. Und Römer 10, Vers 17, wo der Glaube aus der Verkündigung des Wortes entsteht. Die Wiedergeburt und der Glaube, Wiedergeburt und Glaube, das sehen wir schon an diesen Stellen, werden im Neuen Testament nicht unterschieden. Es ist nicht so, dass viele sagen, ja, die Bekehrung läuft wie folgt ab, ja, das Wort Gottes wird gepredigt und dann musst du zum Glauben kommen. Und wenn du zum Glauben kommst, dann legt Gott noch etwas drauf und schenkt dir dann die Wiedergeburt. Das ist nicht die Lehre der Heiligen Schrift. Wer zum Glauben gekommen ist, ist wiedergeboren und wer wiedergeboren ist, der glaubt. Diese Unterscheidung gibt es in der Heiligen Schrift so nicht. Das lesen wir schon in Johannes 3, wenn eben davon die Rede ist, du kannst nicht in das Reich Gottes eingehen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Und ein paar Verse weiter heißt es, dass die, die an Christus glauben, das ewige Leben empfangen. Da wird also kein Unterschied gemacht. Ohne Empfang des Geistes, ohne Geist oder ohne Wort gibt es keinen Glauben, keine Wiedergeburt. Geistliches Leben ist nicht ohne den Heiligen Geist möglich. Das lesen wir in Römer 8, Vers 9. Der Glaube und das Heil wird durch das Wort Gottes geschaffen und erhalten. Das haben wir gelesen in Römer 10 und in 1. Petrus. Durch Ermahnungen, durch Lehre, durch Anweisungen, durch Warnungen wird eben dieses Heil bei Menschen durch das Wort geschaffen. Also nicht nur das zum Glauben kommen geschieht durch das Wort, sondern auch das im Glauben bleiben geschieht durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, in dem die Heilige Schrift uns ermahnt, lehrt und warnt und so weiter. Interessant ist, dass viele eben, das hatte ich eben schon betont, die Wiedergeburt als Wirkung des Heiligen Geistes beschreiben. Obwohl von der Schrift her viel häufiger das Wort Gottes als Mittel des Glaubens bzw. der Wiedergeburt genannt wird. Man sagt dann, dass an diesen Stellen, wo nur das Wort genannt wird, wie zum Beispiel 1. Petrus oder anderen Stellen, der Heilige Geist bzw. das Wirken des Heiligen Geistes unausgesprochen damit auch gemeint sei und deswegen nicht extra erwähnt werden müsste. Und dies ist sicher richtig, weil das Wort und der Geist eben eine untrennbare Einheit bilden. Dort, wo das Wort wirkt, wirkt auch der Geist. Und da, wo der Geist wirkt, wirkt auch das Wort. Das ist richtig. Allerdings muss man dann auch umgekehrt beachten, dass wo nur dort vom Wort Gottes die Rede ist, eben auch automatisch der Geist gemeint ist und umgekehrt, da wo nur vom Heiligen Geist die Rede ist, eben auch das Wort Gottes unausgesprochen gemeint ist, ohne dass es extra genannt wird. Und das sind dann auch solche Stellen, wie wir zum Beispiel lesen in Römer 8, Vers 16, dass der Heilige Geist uns im Leben leitet und uns das Heil vergewissert. Lesen wir in Römer 8, Vers 16, dass der Heilige Geist uns das vergewissert. Und da dürfen wir dann auch nicht einfach das Wort Gottes ausklammern. Wie gesagt, die Stellen, wo nur das Wort vom Wort die Rede sind, da sagt man sehr schnell, ja, da ist der Geist eben unausgesprochen gemeint. Das ist selbstverständlich. Aber da, wo nur das Wort genannt wird, da spricht man nicht davon. Oder umgekehrt eben, da, wo eben nur vom Wort die Rede, vom Geist die Rede ist, da spricht man nicht davon, dass eben auch damit automatisch das Wirken des Wortes gemeint ist. Und das kann man natürlich nicht so einfach machen. Und wenn wir lesen, zum Beispiel Römer 8, Vers 16, diese Vergewisserung des Geistes für das Heil, und dann mal eben vergleichen, wie macht denn der Heilige Geist das? Auch darauf kommen dann zum Teil abstruse Antworten, wie denn diese Leitung oder diese Führung oder Bestätigung des Heiligen Geistes aussieht. Und da lesen wir ganz einfach zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 13 folgendes. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das sind solche Aussagen, die uns das vergewissern. Damit macht der Heilige Geist das. Nicht auf eine mystische Art und Weise, sondern eben durch die Schriften, die auch Paulus hier geschrieben hat, wo er auch gerade am Anfang des Römerbriefes gesagt hat, ich möchte euch etwas geistliche Nahrung bringen, und zwar durch das Wort Gottes. Etwas Geist bringen. Und genau das geschieht auch hier zum Beispiel an dieser Stelle in 1. Johannes, wo uns das Heil vergewissert wird, eben durch das Wort Gottes. Solche Aussagen wären nicht notwendig in der Heiligen Schrift, wenn das Wirken, das ein unmittelbares, mystisches Wirken des Geistes an oder in uns unser Heil vergewissern müsste oder sollte. Nein, der Geist wirkt mit und durch das Wort Gottes. Auch Bibelstellen wie zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 20, was einige Gemeinden auch auf ihre Logo geschrieben haben, das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Oder auch 1. Thessalonicher 1, Vers 5, solche Aussagen, die auch in diese ähnliche Richtung gehen, diese trennen nicht Wort und Geist voneinander. Das wird oft behauptet, da sieht man ja, das Wort Gottes, das Reich Gottes ist nicht ein Wort, sondern es ist Kraft. Und dann sagt man, ja, hier wird das ja unterschieden. Aber wenn man sich den Zusammenhang anschaut, wo Paulus gerade noch vorher davon gesprochen hat, dass das Evangelium Gottes Kraft ist, und dass das Wort Gottes Kraft ist, dann kann das nicht gemeint sein, sondern der Zusammenhang macht deutlich, dass es darum geht, dass es zu der damaligen Zeit auch in Korinth Irrlehrer gegeben hat, die mit philosophischen, weisheitlichen Worten umhergesprungen sind und so getan haben, als ob sie große Weisheitsredner sind. Und dagegen sagt Paulus, solch ein Wort, das ist nicht das Evangelium, sondern wenn wir kommen, dann kommen wir in Kraft. Und mit diesem, dass das Reich Gottes nicht im Wort besteht, damit ist nicht das Wort Gottes gemeint, sondern eben genau dieses Wort, dieser Irrlehrer. Weil, wie gesagt, Paulus in Kapitel 1 und 2 noch ganz deutlich gesagt hat, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. Das würde Paulus hier sicherlich nicht einfach ad absurdum führen, sondern eben der Zusammenhang macht deutlich, dass das Wort der Irrlehrer ist. Und wir lesen an vielen Stellen, auch in Bezug auf die Innewohnung des Heiligen Geistes, dass das Wort Gottes damit gemeint ist. Dass man das Wort Gottes da nicht ausklammern darf. Dass der Heilige Geist eben nicht getrennt vom Wort Gottes in Bezug auf die Innewohnung verstanden werden darf. Zum Beispiel lesen wir in Epheser 3, Vers 16 und 17, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dieser Vers macht jeder schwärmerisch-mystischen Vorstellung einen Strich durch die Rechnung. Christus wohnt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns durch den Glauben. Der Glaube ist hier nicht die Art und Weise, wie Christus zu uns kommt, so eine Art Brücke oder Straße, die uns Christus zu uns bringt, sondern der Glaube ist hier die Art und Weise, in der Christus in uns existiert. Nicht mystisch substanzhaft, sondern im Glauben, in unseren Herzen. Und der Glaube kommt aus dem Wort, wird erhalten aus dem Wort, und da sehen wir auch diese Verbundenheit. Wie wir schon gelesen haben in 1. Johannes 3, Vers 9, dass der Same in uns ist, dass der Same in uns bleibt und dass wir dadurch auch in Heiligung leben können. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Oder 1. Johannes 1, Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist ein Synonym für, sein Geist ist nicht in uns. Wir haben keinen Anteil an Gott, wir haben noch nicht verstanden, worum es geht. Oder ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Die Kraft zur Heiligung wird hier unmittelbar mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht. Natürlich, wie gesagt, ist damit auch der Heilige Geist gemeint, aber hier ist erstmal nur das Wort ausgesprochen. Natürlich ist natürlich auch das Wirken des Geistes hier gemeint. Und auch in 1. Johannes 2, Vers 14 lesen wir, ich habe euch jungen Männer geschrieben, weil ihr stark seid und eben das Wort Gottes in euch ist. Man könnte hier noch andere Stellen nennen, auch bei Paulus, 1. Thessalonicher 2, Vers 14, wo sie es nicht als Menschenwort aufgenommen haben, das Wort Gottes, sondern wie es wahrhaftig ist, als Wort Gottes, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Das Wort Gottes wirkt in uns. Wirkt in uns Glauben, Hingabe und alles, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Wir werden geheiligt durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Das lesen wir in Johannes 17, Vers 17. An diesen Stellen wird deutlich, dass der Empfang und die Innewohnung des Geistes samt seiner Wirkungen, Reinigung, Erkenntnis, Heiligung und so weiter, im Wort Gottes besteht, welches für die christliche Existenz völlig ausreichend ist und durch dieses gewirkt wird. Die Innewohnung des Geistes, beziehungsweise die Innewohnung Jesu Christi, besteht also nicht mystisch im Sinne einer substanziellen Vereinigung des Menschen mit Gott, so wie es eben die Mystiker gelehrt haben und bis heute auch evangelikale Kreise glauben, sondern es besteht im Glauben an das lebendige und machtvolle Wort, durch das Christus in uns gegenwärtig ist. Auch aus der Parallele zum Beispiel von Epheser 5, Vers 18 und Kolosser 3, Vers 16 sieht man das, wo Paulus einmal sagt, werdet voller Geist, und in der Parallelstelle sagt, werdet voller Wort, das Wort Gottes wohne reichlich in euch und daraus die gleichen Konsequenzen folgen. Das ist für Paulus kein Unterschied. Der Geist wirkt mittels des Wortes, welches uns auch für den Glaubenskampf gegeben ist. Diese Stelle ist uns sicherlich bekannt, Epheser 6, Vers 17, wo das Schwert des Geistes das Wort Gottes ist. Und wie Jesus selber es benutzt hat in der Versuchung, es steht geschrieben. So bekommen wir die Kraft zur Heiligung nicht auf spirituell mystischem Weg, sondern in und mit dem Wort Gottes. Wenn wir zum Beispiel Kraft zur Vergebung brauchen, schauen wir mittels der Schrift auf Jesus und lassen uns von seinem Beispiel und seiner Lehre dazu Kraft geben. Es ist nicht so, dass wenn man Probleme hat, zum Beispiel jemanden zu vergeben, dass man dann in sein stilles Kellerlein geht und dann betet, ach Herr, gib mir doch irgendwie die Kraft, dass ich dem anderen vergeben kann. Dann sollen wir in die Schrift schauen und nicht auf irgendetwas Mystisches warten, das von oben auf uns herabfließt. So lesen wir zum Beispiel das Gleichnis vom Schalksknecht, das uns kräftigt, ermahnt und ermutigt, im Hinblick auf Gottes Vergebung an uns auch anderen Menschen zu vergeben. Paulus begründet auch seine Ethik, seine Heiligungsimperative immer wieder damit. Schaut, was Christus für euch getan hat, schaut auf Christus und handelt dann entsprechend auch genauso eurem Nächsten gegenüber. Es ist das Wort Gottes, welches durch den Glauben im Herzen der Menschen wohnt und von dort aus eine neue Gesinnung, ein neues Denken schenkt, ein neues Handeln daraus resultiert, welches ein Leben nach dem Willen Gottes ermöglicht. Auch das lesen wir an vielen Stellen, wie zum Beispiel Römer 12 und anderen Stellen, dass es um eine neue Gesinnung geht. Der neue Mensch ist ein glaubender Mensch, der nun aus der Perspektive Gottes denkt und handeln soll. Und wenn wir Kraft brauchen für bestimmte Situationen in unserem Leben, dann sollen wir in das Wort Gottes schauen, das uns ermahnt und uns die rechte Weisung gibt. Und das bedeutet auch, dass Gott in seiner Gemeinde mittels seines Wortes gegenwärtig ist und sie auf diesem Wege regiert und ihr Kraft gibt. Wir lesen in Apostelgeschichte 20, Vers 32, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Dort macht der Apostel Paulus deutlich, der die Gemeinde verlässt, dass er sie zurücklässt, aber ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Sie werden angegriffen werden von verschiedenen Irrlehrern, aber, sagt er, ich befehle euch Gott und seinem Wort an. Und dieses Wort hat die Kraft, euch aufzuerbauen und alles zu geben, was ihr als Gemeinde braucht. Und gerade auch Johannes 6, Vers 63, wo Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Hier wird direkt der Geist Gottes mit dem Wort Gottes identifiziert. Gott hat seinem Sohn das Wort, den Geist ohne Maß gegeben, lesen wir in Johannes 3, Vers 34. Und diese Gabe des Geistes bzw. des Wortes hat Jesus wiederum seinen Jüngern anvertraut. Wir lesen das in Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, heißt es dort. Also die Reihenfolge ist, Gott schickt Jesus, füllt ihn aus mit dem Geist, mit dem Wort. Dieses Wort gibt er weiter an seine Jünger, die er sich auserwählt hat. Und diese wiederum geben dieses direkt an sie ergangene Wort auch an uns weiter in Form der Heiligen Schrift. Wir lesen das auch in Johannes 17, wo es heißt, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und dazu gehören auch wir. Dabei ist eben der Unterschied zu beachten zwischen der apostolisch direkt unmittelbaren Gabe des Geistes und des Wortes und der mit dem biblischen Wort gegebenen Gabe des Geistes, die wir heute haben. Im Alten Testament wie im Neuen Testament hatten nur einige bestimmte Menschen unmittelbaren Anteil am Heiligen Geist, wie Propheten, Könige, Apostel und so weiter. Besonders an Pfingsten erfüllte sich das, was Jesus über den Beistand gesagt hatte, nämlich in Johannes 16, wo es heißt, sein Wort wird er den Aposteln erklären, ihnen Erinnerung schenken und sie in alle Wahrheit leiten. Diese Stellen gelten den Aposteln. Und wir als nachapostolische Christen haben dieses Wirken des Geistes an den Aposteln direkt durch Jesus und dann eben auch durch die Belehrung des Geistes zu Pfingsten und die Erinnerung und so weiter. Wir haben dieses Wirken, dieses Reden des Geistes auch in genau der gleichen Form wie die Apostel. Aber eben nicht unmittelbar, sondern eben im Produkt des Wirkens des Geistes an den Aposteln oder an den Propheten in der Heiligen Schrift. Wir haben dadurch keinen Mangel, denn alles das, was sie empfangen haben, die Apostel, durch den Heiligen Geist, und wie gesagt, das war Wort, das sie empfangen haben, Geist und Wort, auch das haben wir. Wir haben genauso Anteil, aber eben nicht unmittelbar wie die Apostel. Das darf keiner für sich in Anspruch nehmen, sonst müsste er auch die Bibel weiterschreiben, sondern wir haben das Produkt, wenn man so will, des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist durch Jesus und durch die Apostel und eben auch durch das Alte Testament gesagt hat, in der Heiligen Schrift. Und nicht unmittelbar, sondern durch das Wort, die Heilige Schrift. Aber genau keine Abstriche an der Kraft oder am Inhalt, sondern wir haben alles, was wir brauchen, in dieser vollkommenen Heiligen Schrift. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu einem anderen Punkt, nämlich, dass wir auch kurz darüber nachdenken, wie das Wirken und Reden des Geistes außerhalb der Schrift zu verstehen ist. Der Umfang der Bibel, wir wissen, das sind 66 Bücher, und dieser Umfang, den müssen wir auch da festhalten bzw. thematisieren. Zwar gibt es für das Alte Testament als auch für das Neue Testament noch andere Schriften, die von einigen als Bibelbücher gesehen werden. Wir wissen das ja aus der katholischen Kirche oder andere sogenannte Apokryphen, also Spätschriften des Alten und des Neuen Testaments, oder auch jetzt zunehmend immer diskutiert sogenannte Pseudepigraphen, wo unter falschen Namen verbreitete Schriften genannt werden, zum Beispiel Evangelium des Judas oder so etwas, was aber nicht zur Bibel gehört und auch sicherlich nicht von Judas stammt. Wir wissen aus 2. Thessalonicher 2, Vers 2 und 3, Vers 17, dass schon zur Zeit des Neuen Testaments Leute unter dem Namen des Apostels Briefe verschickt haben und Paulus sagt, nein, nein, das ist nicht von uns. Und wie gesagt, das gab es auch noch in nachapostolischer Zeit. Diese Schriften gehören nicht zur Bibel, dem Wort Gottes. Diese Apokryphen grenzen sich schon von selber von den Heiligen Schriften ab, zum Beispiel im 1. Makkabäerbuch und anderen Stellen der Spätschriften des Alten Testaments wird gesagt, dass der Heilige Geist weggegangen ist seit Malachi, dass es keinen Propheten gegeben hat. Und das macht eben schon deutlich, dass diese Schriften von sich aus schon nicht diese Geistesautorität beanspruchen wie die Schriften des Alten Testaments. Und die Apokryphen oder Pseudepigraphen werden zudem im Gegensatz zu den Schriften des Alten Testaments nie als Schrift im Neuen Testament zitiert. Auch findet man in diesen Schriften viele Irrtümer und Irrlehren und theologische Absurditäten zum Teil, wie zum Beispiel im Judas-Evangelium und anderen Schriften. Daneben gibt es biblische Hinweise, welchen eben der Umfang der Bibel ganz eindeutig abgrenzen, wie zum Beispiel Lukas 11, Vers 51, wo Jesus hier zwei Personen aus dem ersten und dem letzten Buch des hebräischen Kanon nennt. Oder Hebräer 1, Vers 1, dass Gott geredet hat im Alten Testament, aber jetzt in der letzten Zeit die letzte Offenbarung gegeben hat in Jesus Christus. Und da wird eben deutlich, dass in Jesus und seiner und durch die Apostel, die ja das weitertragen, der Höhe und Endpunkt der Offenbarung Gottes stattgefunden hat. Und die Offenbarung des Alten Testaments schließt also mit dem letzten Propheten Malachi und die Offenbarung des Neuen Testaments mit der letzten Schrift des Apostels, nämlich der Offenbarung. Wir lesen auch an einigen Stellen, wo neutestamentliche Schriften mit alttestamentlichen Schriften auf eine Stufe gestellt werden, zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 18 oder Römer 16, Vers 25 und anderen Stellen. Auch die Paulusbriefe werden Schrift genannt und dieser Begriff Schrift wird in der Bibel nur für heilige Schriften verwendet. Und man sieht daran, dass schon zur Zeit des Neuen Testaments nicht nur der alttestamentliche Kanon feststand, sondern auch schon der neutestamentliche Kanon gesammelt wurde und als heilige Schrift, als Wort Gottes anerkannt wurde. Und wir sehen auch gerade, wenn Paulus dann, das hatten wir schon gelesen, in 2. Timotheus 3, 15 bis 17 davon spricht, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, dann meint er mit dem Wort Begriff Schrift eben auch die neutestamentlichen Schriften, denn er hat einen Brief davor, nämlich auch schon ein neutestamentliches Zitat Schrift genannt. Und deswegen ist damit nicht nur das Alte Testament gemeint, sondern auch schon die im Werden befindende Schrift des Neuen Testaments impliziert. An vielen Stellen, wie 1. Korinther 4, Vers 6 oder 2. Johannes 9, werden wir ermahnt, nicht über das hinauszugehen, was die Schrift sagt, nicht über die Lehre des Christus hinauszugehen. Und in Judas 3 lesen wir davon, von dem ein für allemal überlieferten Glauben. Und da sehen wir an Stellen wie Römer 12, Vers 6 oder Galater 3, 1, Vers 23, dass mit diesem Begriff Glauben, ein für allemal überlieferte Glauben, eben diese Lehre gemeint ist, die durch Jesus gebracht worden ist, die die Apostel empfangen haben, die nochmal den Geist bekommen haben, um alles zu erklären, in alle Wahrheit zu leiten, und das dann weitergegeben worden ist und das dann als Schrift, als feste christliche und abgeschlossene Lehre definiert und verstanden worden ist. Die Lehre der Apostel war Gottes Wort. Paulus macht sogar deutlich in Galater 1, dass selbst eine übernatürliche Offenbarung abgelehnt werden sollte, wenn diese sich nicht mit der Apostellehre übereinstimmte. Selbst wenn ein Engel kommt und euch was anderes erzählt. Das, was ich euch schreibe, was ich euch lehre, hat Vorrang, das ist Gottes Wort. Lasst euch nicht von so etwas beirren. Zur Zeit des Neuen Testaments stand der Kanon der Heiligen Schriften des Alten Testaments bereits fest. Und dieser feststehende Kanon wird im Neuen Testament als göttlich inspiriert bezeichnet. Und in der Zeit des Neuen Testaments entstand bald ein Kanon des Neuen Testaments, der mit dem Alten Testament auf eine göttliche Autoritätsstufe stand. Und Erkennungsmerkmal für eine zum göttlichen Kanon dazugehörende Schrift war vor allem, dass diese eben von einem Apostel, einem direkten Zeitzeugen, einem vom Geist Gottes geleiteten Menschen verfasst bzw. herausgegeben wurde. Wie zum Beispiel lesen wir in Römer 16, Vers 22, dass nicht der Apostel Paulus, sondern Tertius den Brief geschrieben hat, wahrscheinlich wegen bestimmten Augenleiden oder seiner Situation, in der er sich befand. Und so ähnlich ist es auch mit dem Lukas-Evangelium oder auch dem Markus-Evangelium. Diese Schriften sind nicht irgendwie aus der Feder oder aus der Erinnerung des Lukas entstanden, sondern dadurch, dass diese Leute mit den Aposteln direkt gesprochen haben. Das ist nicht zu unterscheiden von dem, wenn Tertius den Brief schreibt für den Apostel, er ihm diktiert, oder wenn Lukas, wenn er mit den Aposteln mitreist oder mit ihnen gesprochen hat, das aufgeschrieben hat, was Jesus gelehrt hat. Das ist nicht voneinander zu unterscheiden. Und deswegen ist auch das Lukas-Evangelium ein apostolisches Schreiben, auch wenn der Schreiber Lukas selber kein Apostel gewesen ist. Und das gilt auch für die anderen Schriften, die jetzt nicht direkt von den Aposteln verfasst worden sind. Wie gesagt, der Römerbrief ist auch nicht von Paulus geschrieben und doch ist er von Paulus. Oder auch der Hebräerbrief, wo ich auch der Ansicht bin, dass dieser von Paulus geschrieben worden ist, weil früheste Zeugen das auch deutlich machen. Und wenn man sich die Geschichte des Hebräerbriefes anschaut, der wurde nur in den Kanon damals aufgenommen, weil man zum Teil glaubte, dass oder einige eben glaubten, dass der von Paulus gewesen ist. Würde das eben niemand geglaubt haben, wäre er auch heute nicht im Kanon. Aber heute leugnen viele die Autorenschaft Pauli beim Hebräerbrief, Obwohl sie eigentlich konsequenterweise dann sagen müssen, dann müssen wir aus dem Kanon rausnehmen. Weil, wie gesagt, ursprünglich er deswegen in den Kanon aufgenommen worden ist, weil einige davon überzeugt waren. Und wie gesagt, die frühesten Schriften eigentlich das bestätigen. Und ähnlich wie zum Beispiel der Petrusbrief, in 1. Petrus 5, Vers 12 lesen wir, dass vielleicht von einem Sekretär geschrieben worden ist, um da bestimmte Unterschiede auch erklären zu können. Nur hier in diesem abgeschlossenen Kanon redet und wirkt der Heilige Geist. Das ist wichtig. Wenn wir von der Bibel, wenn wir von dieser Verbundenheit von Wort und Geist nachdenken, dass wir eben doch deutlich machen, was meinen wir denn mit dem Wort? Und damit meinen wir die Heilige Schrift. Sie lehrt uns auch, dass die übernatürlichen Wundergaben, auch die übernatürlichen Gaben, die eben zur neutestamentlichen Zeit da gewesen sind, inklusive Prophetie, Heilungen und andere Sachen, an die neutestamentliche Zeit gebunden waren. Sie dienten als messianische, also bei Jesus die Wunder, und apostolische Bestätigung durch Gott. Das heißt, zur göttlichen Bestätigung des von Jesus als Messias und Sohn Gottes, als auch für die Apostel, als seine direkten und berufenen Zeugen, eben die Autoren des Neuen Testaments. Auch als das Wirken Jesu und der Apostel hier auf Erden abgeschlossen war, hörten auch diese Zeichen und Wunder auf, da nun keine Bestätigung durch Gott mehr nötig war. Gott handelt natürlich auch heute souverän und kann, wenn er es will, Wunder tun und wundersam auf Gebet antworten. Das verneint überhaupt niemand. Aber die übernatürlichen Gaben als Konstante, als etwas, was überall in den Gemeinden vorhanden war, was einfach fast eine Selbstverständlichkeit gewesen ist, dass das überall aufgetaucht wurde als Bestätigung eben, das gibt es nicht mehr. Das muss man eben unterscheiden. Gott antwortet auch heute, Gott kann auch heute noch Wunder tun in Punktform. Aber eben diese Gaben, von denen das Neue Testament spricht, da wird immer wieder gesagt, diese Zeichen und Wunder, dass sie an die apostolische Zeit und Verkündigung gebunden waren. Sie haben ihren Sinn und Zweck damit erfüllt und sind daher nicht mehr vorhanden. Wir lesen das zum Beispiel, können dazu einiges ausschlagen, in dem verlängerten Markus-Schluss, Markus 16, Vers 20, dort heißt es, jene, also die Apostel, aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Oder auch das, was Jesus getan hat. Johannes 20, Vers 30. Dort heißt es, auch viele andere Zeichen hatten nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dort wird nicht nur gesagt, dass diese Zeichen eben zur Bestätigung der Messianität Jesu getan worden sind, sondern eben auch, er sagt hier nicht, auch in eurem Leben und auch in eurem Umfeld sind solche Zeichen und Wunder nötig, damit ihr glaubt, sondern hier wird gesagt, das ist passiert, wir haben das gesehen und wir schreiben und sagen euch das, damit ihr auch daran glaubt. Und sagt nicht, ja, bei euch wird das auch so sein, als Bestätigung der Messianität Jesu. Auch heute muss es Zeichen und Wunder geben, damit die Messianität Jesu bestätigt wird. Das wird eben nicht gesagt, sondern das ist geschehen, das wurde beobachtet, da gibt es Zeugen für, das schreiben wir euch auf. Und wenn ihr daran glaubt, habt ihr daran Anteil. Und das gilt auch für die Verkündigung und die Zeichen und Wunder der Apostel. Wir lesen das in Hebräer 2, Vers 3 und Vers 4, wo auch dort gesagt wird, dass eben diese Zeichen und Wunder der Apostel, die das Wort Gottes verkündigt haben, zur Bestätigung des Wortes Gottes war und auch die Austeilungen des Heiligen Geistes. In diesem Vers, in Hebräer 2, Vers 4, meinen diese Austeilungen des Heiligen Geistes nicht den Heiligen Geist als Heilsgabe, sondern im Zusammenhang geht es auch um diese Geistesgaben. Das heißt, nicht nur die Zeichen und Wunder, die die Apostel getan haben, waren zu dieser Bestätigung, sondern auch das, was in den Gemeinden passiert ist, in den apostolischen Gemeinden, auch das gehörte zur Bestätigung der apostolischen Botschaft. Das macht dieser Vers hier deutlich und das müssen wir auch eben immer beachten. Es gibt also keine Reden oder Offenbarung neben der Bibel. Es gibt auch in der Schrift keine Beispiele oder Aufforderungen dazu, das ist auch eine ganz wichtige Beobachtung, auf innere Stimmen oder mystische Vorstellungen zu achten. Wenn man da mal im Gespräch ist, muss man dann einfach mal nach der Bibelstelle fragen, wo das denn steht. Da wird man keine Antwort finden. Also selbst in der Bibel gibt es niemanden, der sagt, oder Apostel oder sonst wer, ich habe eine innere Stimme gehört und deswegen habe ich dies und jenes getan. Aber wir, oder in der heutigen Zeit, viele Christen behaupten das von sich. Obwohl es dafür keine Belege gibt, keine Beispiele und keine Aufforderung. Man darf auch nicht einfach die Führungen, Berufungen und andere biblische Berichte von Gottes direktem Eingreifen im Leben bestimmter Menschen auf uns heute übertragen. Viele Schriftstellen werden da aus dem Zusammenhang gerissen und falsch ausgelegt. Und damit man irgendwie angeblich eine direkte Führung Gottes mit begründet. Bruder Schmitzdorf wird sicherlich einiges vielleicht auch noch was dazu sagen und Werner auch. Ich wollte eigentlich hier noch ein Zitat von Bill Hybels bringen, aber ich lasse das mal aus, der eben das auch nochmal deutlich machen würde, eben von der Stimme des Geistes, dass man darauf hören muss, dass man still sein werden muss und sich vom Geist leiten muss und so weiter, was eben das bei vielen Christen heutzutage suggeriert, diese Vorstellung. Neben der Bibel gibt es natürlich auch die allgemeine Schöpfungsoffenbarung, dass Gott sich durch die herrliche Schöpfung den Menschen zeigt, aber diese Offenbarung ist keine Heilsoffenbarung. Und wir lesen auch in Römer 1 davon, dass ohne Glauben und ohne die spezielle Offenbarung Gottes durch sein Wort diese Schöpfungsoffenbarung von den Menschen falsch verstanden wird durch ihre Sünde und nicht letztendlich dann sogar noch von Gott wegführt. Schon Luther hatte es mit solchen Schwärmern zu tun. Ich zitiere ihn mal. Deshalb mahne ich euch vor solchen verderblichen Geistern, die sagen, ein Mensch empfängt den Heiligen Geist durch stilles Sitzen in der Ecke auf der Hut zu sein. 100.000 Teufel wird er empfangen und nicht zu Gott kommen. Alle außerbiblischen Erkenntnisse, auch aus der Schöpfung, aus der Medizin, aus der Natur, müssen sich an der Heiligen Schrift messen lassen. Ich möchte zusammenfassen. Der Heilige Geist als göttliche Person ist natürlich mehr als das biblische Wort. Ich betonte das. Aber bei der Frage nach dem Wie, der Art und Weise seines Wirkens, heißt die biblische Antwort allein die Heilige Schrift. Und damit ist eben alles gemeint. Gott offenbart einen Wortcharakter und handelt mit seinem machtvollen, kräftigen und geisterfüllten Wort Gottes. Dadurch bekommen wir Menschen das Heil und eben das Wort Gottes. Er ist durch das Wort Gottes unter uns gegenwärtig und wirksam und auch in unserem Leben und gibt uns so Kraft und wirkt in uns. Und es ist vollkommen klar und völlig ausreichend für unser geistliches Leben. Das Wort Gottes hat auch in sich selber die göttliche Macht und Kraft, rechten Glauben und rechte theologische Überzeugungen in allen Fragen zu schaffen. Also wenn Leute immer sagen, die Bibel ist unklar, darüber hatten wir schon gesprochen, dass das nicht die Lehre der Bibel ist. Aber dazu kommt nicht nur, dass die Bibel klar ist und verständlich ist, also die Klarheit der Schrift, sondern dazu kommt auch noch diese Kraft, diese Dimension Gottes, dass Gottes Wort das ausführt, wozu er es aussendet. Zu sagen, die Bibel ist nicht zu verstehen, ist letztendlich eine stille Unterstellung, dass Gott sich nicht klar ausdrücken kann, dass Gott nicht imstande ist, Menschen von seinem Wort zu überzeugen und so weiter. Das wird natürlich nicht so gesagt, aber letztendlich steht das dahinter. Unglaube und falsches Verstehen des Wortes Gottes bedeutet nicht ein Mangel an Geist beim Wort, welches irgendwie durch ein zusätzliches Wirken des Geistes am Wort oder am Menschen irgendwie ausgeglichen werden müsste, sondern ist in der Sünde des Menschen und im souveränen Wirken Gottes begründet. Martin Luther schreibt, ich zitiere ihn nochmal, dass wir fest dabei bleiben sollen, dass Gott seinen Geist oder Gnade niemanden gibt, als durch oder mit dem äußeren Wort, das vorangeht. Damit verwahren wir uns gegen die Enthusiasten, das heißt gegen die Geister, die sich rühmen, ohne oder vor dem Wort den Geist zu haben und die danach die Schrift oder das mündliche Wort nach ihren eigenen Belieben beurteilen, deuten und dehnen. Seinen Geist gibt Gott mit, unter und in seinem Wort. Und wer den Geist außerhalb der Bibel sucht, wird, wie Luther auch sagt, nur den Teufel finden. Ich möchte auch noch kurz auf historische und gegenwärtige Entwicklungen eingehen. Die griechisch-gnostische Trennung von Materie und Göttlichem beeinflusste schon sehr früh die Gläubigen. Man sagte, dass der menschliche Buchstabe und der göttliche Geist sich nicht vereinen könnten, dass der Geist noch auf einer zweiten Schiene dem Wort oder dem Menschen nahe kommen muss und das Wort Gottes oder am Menschen wirken müsste. Und in der nachapostolischen Zeit wurde dieses Gedankengut immer mehr in die Gemeinde und Theologie eingeführt. Wir hatten ja Ähnliches auch schon einiges gehört. Luther hatte dann das Sola Scriptura wieder eingeführt, aber eben nach ihm verlor man bald wieder diese Sicht, weil die Bibel im Zuge der Aufklärung immer mehr kritisiert und Gott und die Wahrheit woanders gesucht wurde. In der Tat und in der Erfahrung. ist auch in gewisser Weise, wenn man so will, erklärbar, weil wenn das Wort Gottes nicht mehr zuverlässig scheint, dann muss ich irgendwo anders meinen Glauben und meinen Gottglauben festmachen in der Erfahrung oder irgendwo anders. Auch die Ablehnung der Souveränität Gottes hat etwas damit zu tun. Und wie wir schon gehört haben, entwickelte sich auch da diese pietistische Bewegung und auch die charismatische Bewegung, die hat auch in dieser Zeit, gerade im Zusammenhang mit der Bibelkritik, ihre Wurzeln oder ihr Neuaufkommen des Schwärmertums, indem man gesagt hat, die Bibel wird immer mehr kritisiert, wir können der Bibel nicht mehr vertrauen, und die kritische Theologie hat auch Einfluss gehabt auf die Gemeinden, und dann hat man sich natürlich immer mehr auf die Erfahrung gestützt. Und das ging dann eben immer so weiter. Und wir können heute vielleicht ja 4, 5 Formen von Schwärmerei vorstellen. Einmal natürlich die extremen Pfingster und Charismatiker, wo das Wirken und Reden des Geistes neben dem Wort wichtiger oder beziehungsweise genauso wichtig ist als das Wort. Und da werden neben diesen Falschwerden auch anderen Irrlehren Tür und Tor geöffnet. Das sind also extreme Pfingster und Charismatiker. Dann die zweite Stufe, vielleicht evangelikale und gemäßigte Charismatiker, wo Wirken und Reden des Geistes neben dem Wort zwar dem Wort untergeordnet wird, aber hier geht man eben auch von einer substanzhaft mystischen Innewohnung des Geistes im Körper des Menschen aus und empfängt oder erwartet von dort Führungen und Stimmen und Offenbarungen. Zudem glaubt man auch, dass die Wundergaben der Bibel auch heute noch genauso uneingeschränkt vorhanden sind wie heute. Allerdings wird zumeist theoretisch behauptet, dass sich alles an der Bibel zu prüfen hat, wenngleich das natürlich in der Praxis kaum eigentlich vorkommt. Und neben diesen Falschlehren werden auch andere Irrlehren Tür und Tor geöffnet. Dann gibt es konservative Evangelikale, wo das Reden des Geistes allein durch das Wort betont wird und wo auch die Wundergaben nur für die Apostelzeit genannt werden. Allerdings stellt man sich die Wirkung des Geistes auch neben dem Wort vor, auch aufgrund einer oft vorhandenen substanzhaft mystischen Vorstellung der Innewohnung, dass man eben auch Führungen und Eindrücke und innere Dinge erwartet. Auch in diesen Kreisen kommt es dadurch zum Teil zum fatalen Irrlehren. Und dann gibt es auch konservativ reformierte Evangelikale, wo das Reden und Wirken des Geistes eng an das Wort gebunden wird. Allerdings meint man in diesen Kreisen, dass das Wort ohne ein zusätzliches Wirken des Geistes am Menschen oder am Wort ein toter Buchstabe, also wirkungslos bleibt. Auch das ist, wenn man so will, eine gewisse kleine Tür, die man da der Schwärmerei noch aufgelassen hat. Dass man ihnen sagt, das Wort Gottes wirkt nichts, wenn nicht der Geist noch zusätzlich auf einer zweiten Schiene kommt und es im Menschen und beim Menschen wirksam macht. Aber wir haben ja gelesen, dass das Wort Gottes selbst in sich schon lebendig und geisterfüllt ist. Und dann gibt es natürlich die biblisch-konservativen Gläubigen, die ein Reden und Wirken absolut an das Wort Gottes binden, so wie die Schrift es lehrt. Und letztendlich dadurch, ist der Heilige Geist wirklich frei. Denn es wird ja immer wieder behauptet, wenn man so Wort und Geist zusammensieht, dass man den Heiligen Geist irgendwie einengt oder einsperren würde. Aber genau dadurch ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Nämlich dadurch, dass der Geist sich selbst an das Wort gebunden hat, ist er nämlich frei von uns Menschen, die wir oft in seinem Namen verschiedene Irrlehren und fatale Irrlehren verkündigen und verbreiten. Ich möchte verweisen, wer hier näher darauf eingehen möchte, natürlich auf das Buch, das ich dazu geschrieben habe. Da ist das etwas ausführlicher. Und möchte für uns oder wünsche uns für unser Leben, für unser persönliches geistliches Leben, für unser Leben als Gemeinde und Christen, dass wir das niemals vergessen und immer beherzigen, diesen Zusammenhang von Wort und Geist.